2.
Jetzt heißt es Musik für einen Gast und Gast ist Gottfried Schatz. Er hat sich nicht nur als international renommierter Biochemiker einen Namen gemacht, für seine Verdienste als Wissenschaftsvermittler bekam er vor wenigen Jahren den Europäischen Wissenschaftskulturpreis der Kulturstiftung Pro Europa. Schatz lehrte in Wien, den USA und dann viele Jahre am Biozentrum in Basel. Warum es Gottfried Schatz ein Anliegen ist, naturwissenschaftliche Erkenntnisse auch Laien nahezubringen, davon erzählt er unter anderem nun in Musik für einen Gast bei Angelika Schett.
Gottfried Schatz, wir haben es in der Anmoderation gehört, ein wirklich reiches Leben mit vielen Ehrungen. Beginnen wir mal beim Ende dieses Berufslebens, nämlich mit 63 Jahren verließen Sie es. Viele haben das nicht verstanden. Wie kam es dazu?
Ich hatte schon lange vorher eine innere Unruhe gehabt, die sagen wollte wahrscheinlich, dass etwas in mir ans Licht kommen will. Ein Teil meiner Persönlichkeit, der durch die Wissenschaft, die ja Objektivität und Ruhe und Fehlen von Emotionen verlangt, unterdrückt worden war. Und ich wollte diesen mehr emotionellen Teil meiner Persönlichkeit eine Chance geben, sich zu entfalten. Ich wusste nicht, was dabei herauskommen würde. Und so machte ich halt also den großen Sprung in die unbekannte Welt und trat von meiner Professur vorzeitig zurück.
Schafft man es denn, wenn man sich vorher nicht so um diesen Teil gekümmert hat, den plötzlich so zu reaktivieren?
Das wusste ich selbst nicht und das machte das Ganze zum Abenteuer und deswegen spannend und deswegen auch wertvoll zu versuchen.
Sie haben gesagt, etwas jenseits der Emotionen hat man da geforscht, Wissenschaft betrieben. Man muss vielleicht auch sich vorstellen, dass Sie da wirklich mehr oder weniger Tag und Nacht in einem Labor geforscht haben.
So arg war es Gott sei Dank nicht, sonst hätte meine Frau mich schon längst verlassen natürlich. Aber man ist Tag und Nacht oder immer wenn man wach ist, in Gedanken irgendwo bei den Dingen, die man erforschen will. Und das ist sehr schön, aber für einen Partner nicht immer leicht. Man lebt immer in seiner eigenen Welt. Sie lässt einen nicht los. Aber das gilt ja nicht nur für die Naturwissenschaft, sondern sicher auch für die Geisteswissenschaft und auch ganz sicher für die Kunst.
Sie haben gesagt, es ist für den Partner, also in dem Fall Ihre Partnerin, nicht ganz leicht. Aber für Sie ja in einem gewissen Sinn auch nicht. Sonst hätten Sie ja nicht die Sehnsucht verspürt, mit 63 Jahren in diese andere Welt zu springen, nämlich die jenseits dieser unmittelbaren Berufstätigkeit.
Das stimmt. Aber was ich bedauere im Nachhinein ist, dass die Wissenschaft es nicht erlaubt, Emotionen zu zeigen. Wir Wissenschaftler und wir Forscher sind natürlich höchst emotionell und intuitiv, zum Teil oft chaotisch. Wir sind den Künstlern viel näher verwandt, als es die Allgemeinheit und auch wir selbst zugeben wollen. Aber in unseren Diskussionen müssen wir aus verständlichen und richtigen Gründen diese Emotionen unterdrücken, weil wir ja rational diskutieren wollen. Aber das schlägt irgendwie auf die Persönlichkeit zurück und sehr oft lässt sich dann eine gewisse Gefühlskälte auf lange Sicht nicht vermeiden. Und dem wollte ich entgehen.
Dabei haben Sie eine Erfahrung gemacht, Gottfried Schatz, nämlich eine Erfahrung, ja, die manche überraschen wird, die andere vielleicht auch bestätigen wird. Das Alter hat was richtig Schönes.
Sehr gut, dass Sie dieses Thema ansprechen, weil ich beschäftige mich sehr viel damit. Ich bin jetzt 76 Jahre alt, also ich bin nach alten Begriffen ein uralter Greis. Und ich finde diesen Teil des Lebens einen der spannendsten und schönsten, die ich bisher gehabt habe. Ich finde, dass ich in vielen Dingen viel leidenschaftlicher geworden bin, als ich es als junger Mensch war, weil ich plötzlich mit einer unwahrscheinlichen Freiheit konfrontiert bin, die einem fast ein berauschendes Gefühl gibt. Ich habe keine Zwänge, ich habe keine Vorgesetzten. Ich bin glücklich, dass meine Ehe funktioniert, dass ich halbwegs gesund bin, dass es mit unseren Kindern geklappt hat. Ich fühle mich einfach unverwundbar und eigentlich sollte ich jetzt revolutionär werden und Dinge verändern, weil selbst eine Gefängnisstrafe in meinem Alter würde gar nicht so viel bedeuten. Wir alte Menschen sollten viel mehr versuchen, Dinge zu ändern, die wir während unseres Lebens abgelehnt haben. Stattdessen versuchen wir leider allzu oft, in den gleichen Gleisen weiterzufahren oder was noch viel schlimmer ist, mit den jungen Leuten zu konkurrieren und ihnen zu beweisen, wie jung wir noch sind.
Das ist nicht der Teil des Alters, der Sie interessiert, so dieses ewig Junge.
Dem kann ich überhaupt nichts abgewinnen, denn das Schöne im Leben ist es ja, dass es sich verändert, dass es einen Kreislauf bildet Und für jeden Biologen wie für mich ist das ganz offensichtlich, dass Leben und Tod untrennbar miteinander verbunden sind. In jeder Zelle meines Körpers schlummert ein Selbstmordprogramm, das den Zellen unter bestimmten Bedingungen den Auftrag gibt, sich selbst zu töten. Und nur dank dieses Selbstmordsprogramms meiner Zellen bin ich gesund. Haben sich meine Finger früh geformt, als ich mich im Leib meiner Mutter entwickelt habe. Und die Biologie hat uns hier auf molekularer Ebene gezeigt, dass es ein Leben ohne Tod nicht gibt, dass die beiden Brüder sind.
Gottfried Schatz, Sie sind mir schon in die Biologie weggaloppiert. Jetzt muss ich Sie kurz zurückführen. Sie sagten nämlich im Vorgespräch etwas, ja, was mir sehr Eindruck gemacht hat. Sie haben nämlich gesagt, das Alter sei für Sie auch eine Möglichkeit, der zu sein, der Sie schon immer sein wollten.
Das ist ein sehr großes Ziel, das wahrscheinlich kein Mensch je erreichen wird. Das ist ja die Definition eines Ideals, dass man es nie erreicht. Aber einer meiner großen Kollegen, der Nobelpreisträger François Jacob, hat von sich behauptet, er hätte in sich eine innere Statue, an der er sein ganzes Leben ziseliert und arbeitet, um sie perfekt zu machen. Und dass dies ein wichtiger Teil seines Lebens wäre. Wir werden immer verhindert, an dieser inneren Statue zu arbeiten, weil wir äußeren Zwängen gerecht werden müssen, weil wir Aufgaben haben, die uns völlig in Anspruch nehmen, weil wir oft überfordert sind. Im Alter, wo die Freiheit plötzlich verfügbar ist, an dieser Statue zu arbeiten, können wir uns an die Arbeit machen und einige von diesen Dingen in uns und an uns verwirklichen, die uns einerseits als Ziel dienten und wir können auch versuchen, diesen Dingen entgegenzuwirken, die uns an uns selbst immer wieder gestört haben. An dieser inneren Statue zu arbeiten, ist eine der schönsten Dinge, die man sich vorstellen kann.
Sie haben gesagt, so richtig in die Perfektion bringt man das nicht, aber man kann daran arbeiten. Können Sie mit dem Gedanken etwas anfangen, dass das genau das Tolle ist, dass man es nicht zu Ende bringt?
Richtig, denn das Glück wird ja in der westlichen Kultur anders definiert als in der östlichen. In der östlichen Kultur bedeutet das absolute Glück die Wunschlosigkeit, das Aufgehen im All. Und in unserer westlichen Kultur bedeutet Glück, auf dem richtigen Weg zum richtigen Ziel zu sein. Und ich glaube, diese Einstellung zum Glück und zum Lebensziel hat uns ja als westliche Kultur so unendlich kreativ und stark gemacht. Wobei natürlich auch gewisse negativen Seiten nicht zu übersehen sind.
Zweifellos. Und um denen auch etwas sehr Schönes entgegenzusetzen, nämlich die Musik, mit der Sie auch sehr viel zu tun haben, darauf kommen wir noch. Nennen Sie doch bitte Ihren ersten Musikwunsch.
Ich bin jetzt etwas mutig und möchte Ihnen ein Stück von rumänischer Zigeunermusik vorstellen. Ich sage bewusst nicht Zigeunermusik, weil der Begriff Zigeuner leider einen negativen Anstrich bekommen hat, zu Unrecht, wie ich meine, weil man ja nie weiß, ob ein bestimmter Musiker ein Roma oder ein Sinti ist. Ich finde die Musik, die Volksmusik des Balkans, ich wurde ja nahe an einer balkanischen Grenze geboren, ist für mich die farbenprächtigste, innovativste und spannendste Volksmusik, die ich auf der Welt angetroffen habe. Und das trifft ganz besonders für diese rumänische Zigeunermusik zu. Sie heißt Taraf de Haiduc und hat auch einen Sänger.
Popoane mi-a văduvit, ca se mai s-a părăsit, popoane mi-a văduvit, ca se mai s-a părăsit. Iară curbea ce făcea, măi după turcă hai ducea, Că v-am văzut ce făcea O știrea că și-o lua după curbea că pleca. E pe curbea mi-l prindea, la temniță mi-l băga. L-a băgat tânăr copil și-a cu ebol ne-a vărbit. M-ar mai bate în brațile, genii unele, de-i asculta zile. De-i asculta zile. Iar măsa ce făcea, de o oră și lua. Măi, după corbea că pleca, acolo când ajungea, la fereastră se ducea și din gură că striga. Are maică corbeu, maică, de-și zica să te știm, de-și mor să te jelesc o oră și să-ți părțesc. Mor să mă jălești, o roșii să împărțesc, dar nici vica să mă știi, de-abia inima mea. Ții, de-abia inima mea. O coțoaică de șerpoaică, băi cât să tinde, mă coprinde. Care de mine ciupește puișorii și hrănește. Iar în măsa că auzea la Ștefan Vodă se ducea, ale Doamne, Ștefan Vodă, ce se corbea vinovat, la temniță l-ai băgat. L-ai băgat tânăr copii și acu e bol neapătrit. Barba bate brațini, genii unei lidei asculta zilii. Lidei asculta zilii.
Gottfried Schatz in Musik für einen Gast. Wir haben gerade Ihren ersten Musikwunsch gehört. Gibt es Situationen, in denen Sie eine solche Musik gerne hören?
Ich habe dieses erste Stück gewählt, weil es mir scheint, dass die Volksmusik des Balkans, wie zum Beispiel diese rumänische Zigeunermusik, unserer etwas ermüdeten westlichen Musik neue Impulse, neue Lebenskraft und neuen Werf geben könnte. Béla Bartók und Zoltán Kodály haben das ja vor einem halben Jahrhundert bereits versucht, mit Erfolg, obwohl sie relativ wenig Nachfolger gehabt haben. Und ich glaube gerade, dass diese Musik etwas bewirkt, was jede Musik bewirken sollte, dass das Herz einfach der Puls schneller schlägt. Und jetzt diese Musik hat mich sogar etwas verwirrt gemacht. Also wenn ich mich jetzt öfter verspreche, sind diese Zigans daran schuld.
Also so eine immense Wirkung hat das auf Sie.
Wenn eine Musik das nicht hat, dann ist sie nicht wert, angehört zu werden.
Wie meinen Sie das?
Eine Musik muss uns überwältigen. Wenn sie eine große Musik ist und nur solche Musik lohnt es sich zu hören, dann stülpt sie uns von innen nach außen um und entfernt uns aus dieser Welt, bringt uns in eine andere, die sich nicht definieren lässt. Wenn man Musik beschreiben kann, definieren kann, analysieren kann, raubt man ihr die Seele. Und deswegen sind Musik und Musikwissenschaft völlig unterschiedliche Welten, wenn nicht sogar, ich würde sagen, sogar Feinde in gewisser Hinsicht.
Zuerst, Gottfried Schatz, ist zu erwähnen, dass Sie eben nicht nur ein sehr renommierter Biochemiker sind, sondern dass Sie auch Bücher geschrieben haben, was ja nicht unbedingt auf der Hand liegt, dass Sie sich auch literarisch versuchten und das auch mit Erfolg. Und zwar haben Sie ein Buch geschrieben, das uns jetzt ganz gut weiterhelfen kann, um zu verstehen, wie Sie geworden sind, was Sie sind. Das heißt Feuersucher und das ist ein bisschen Biografie, aber nicht nur. Feuersucher, ein Buch, das man so nennt, da lodert ja schon was. Um was für eine Art von Lodern geht es Ihnen da?
Es lodern hier in diesem Buch mindestens zwei Typen von Feuer. Ein Feuertyp lodert in uns, und zwar in milliardenfacher Ausführung. Das sind die winzigen, glimmernden Feuerpunkte, die in jeder unserer Zelle unsere Nahrung verbrennen, unseren Körper warm halten und dabei aber weder Feuer noch Rauch entwickeln. Und die Erforschung dieser Lebensfeuer, die ja das Leben eigentlich erst ermöglichen, war ein Teil meiner wissenschaftlichen Laufbahn. Es war eine unglaublich spannende Geschichte, geprägt von großen Konkurrenzgruppen, von Betrug, von Tragik und von Triumph, gekrönt von Nobelpreisen. Und diese Suche nach diesen Feuern wollte ich einerseits schildern. Aber die zweite Art von Feuer, die mir eigentlich noch näher gelegen sind, sind die Feuer der Wissenschaft. Ich gehöre einer Generation an, die im Nachkriegsösterreich aufgewachsen ist und versucht hat, in dieser Zeit Wissenschaftler zu werden. Und wir, ebenso wie unsere deutschen Brüder, die unter gleichen Bedingungen aufwuchsen, konnten die Wissenschaft in unseren physisch und intellektuell zerstörten Ländern nicht lernen und mussten deshalb in die Ferne ziehen, um die Wissenschaft von anderen zu lernen. Und diese Menschen, die unsere Lehrer wurden, waren sehr oft Menschen, die aus unseren eigenen Ländern zwei Jahrzehnte vorher vertrieben wurden und um ihr Leben laufen mussten. Und diese Begegnung zwischen zwei Generationen, den Verfolgten und den, wie ich doch sagen kann, unschuldig Beteiligten, war ein sehr großes Erlebnis. Das wollte ich schildern. Diese Begegnung zweier Generationen, meine, von der ja die Rede ist, ist jetzt am Aussterben begriffen. Und ich wollte die Geschichte dieser Generation erzählen. Das Buch ist also nicht eine Autobiografie, sondern die Biografie meiner Generation. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Zu der damaligen Zeit war ein sehr hoher Prozentsatz dieser führenden Biochemiker, jüdisch oder sonst osteuropäisch, auf jeden Fall Flüchtlinge, viele sprachen mit einem Akzent. Und wenn sie keinen Akzent hatten, dann erzählten sie osteuropäische Witze, denen gegenüber ich als Österreicher eine sehr hohe Affinität hatte, sodass dann mein Leben so geprägt wurde, dass ein Großteil meiner, nicht nur Lehrer und Mentoren, sondern auch meine engen Freunde und Familienfreunde osteuropäisch oder jüdisch waren und meine Kinder in dieser Atmosphäre aufgewachsen sind.
Sie haben gesagt, Sie kommen aus Österreich, Sie sind, glaube ich, in einem Dorf aufgewachsen.
Das stimmt, in einem sehr kleinen Dorf.
Ja, und Sie haben mir schon vorher erzählt, Sie hätten ja schon von Beginn an Kreidestaub eingeatmet. Das hätte in Ihnen auch etwas bewirkt.
Diese Geschichte klingt natürlich verrückt, ist aber dennoch wahr. Ich entstamme einer Familie, in der mütterlicherseits, glaube ich, 5 Generationen, fast alle Mitglieder Dorfschullehrer im burgenländisch-ungarischen Grenzland waren. Also bis 1921 war das ja Ungarn. Die haben Ungarisch gesprochen. Meine Mutter hat erst als Teenager Deutsch zu sprechen begonnen. Ich war ihr erstes Kind. Ich wurde im August geboren. Es gab ein Schulhaus mit einem Schulzimmer. Also meine Wiege stand da im sommerlich verwaisten Schulzimmer, wie ich gehört habe, ziemlich unter der Tafel. Also ich nehme an, wenn so ein Luftzug in das Zimmer kam, wehte sanfter Kreidestaub auf mich herunter und verlieh mir die Gnade des Lehrertums wahrscheinlich. Eine Gnade, die ich heute sehr schätze, zu der ich mich durchaus bekenne.
Hat das auch was damit zu tun, dass Sie als Naturwissenschaftler sich doch auch sehr um die Sprache geschert haben? Also ich meine nicht unmittelbar, mehr metaphorisch, das mit dem Kreidestaub und den Lehrern.
Ich hatte einen großen Vorteil. Ich hatte das Glück, eine sehr gute humanistische Mittelschule zu besuchen. Wir hatten nicht nur Deutschunterricht selbstverständlich, sondern auch 8 Jahre Latein, 5 Jahre Griechisch. Und was das Wichtigste war, wir hatten einen Deutschlehrer, der wirklich begnadet war. Ein Erlebnis, das mir immer bleiben wird und das, glaube ich, typisch ist für das Erscheinungsbild eines großartigen Lehrers ist, eines Tages las er uns Gedichte von Hölderlin vor. Da könnte man sich vorstellen, dass eine Klasse von Teenagern dumme Witze macht. Aber plötzlich merkten wir, dass er uns gar nicht Gedichte vorlas, sondern dass er sie einfach auswendig konnte. Und dann sahen wir, dass am Ende des Gedichtes Tränen in seinen Augen waren. Und da war es in unserer Klasse ganz still. Und dieses Erlebnis hat mich sehr tief geprägt und mir eine große Ehrfurcht vor jeder Sprache eingeimpft. Und je älter ich werde, desto größer wird meine Ehrfurcht vor allen Sprachen, denen ich bisher begegnet bin.
Das, was Sie jetzt zu diesem Gedicht sagen, wie Sie das ergriffen hat, gleicht auch sehr, was Sie zur Musik sagten. Also es muss eine Wirkung haben.
Ich glaube, man sollte überhaupt nichts im Leben tun, was man nicht aus voller Seele tut. Das Leben ist zu kurz, um die Zeit zu verschwenden an Dinge, die einem nur nebenher interessieren.
Sie hatten auch Helden, als Sie klein waren. den starken Achilles und später dann den etwas anders gelagerten Odysseus.
Dazu bekenne ich mich heute noch. Natürlich möchte man als Teenager stark sein und all über den Haufen werfen und dann später den Mädchen imponieren. Dann irgendwann merkt man, dass das nicht das ideale Erfolgs- oder Glücksrezept ist. Und dann begann ich, die Odyssee aufmerksamer zu lesen. Eine Zauberwelt von Inseln, von Zauberwesen und von Fernweh. Und ich lese die Odyssee heute noch alle paar Jahre, vor allem in englischer Sprache. Mir scheint, dass die englische Sprache dieser Wucht eines griechischen Eposes besondere Affinität und besondere Unmittelbarkeit verleiht.
Und dann gab es noch was, als Sie klein waren, nämlich Ihre erste Begegnung mit der Geige.
Ah ja, das war meine erste wirkliche Liebe, die dann halbwegs erwidert wurde. Mein Großvater, natürlich ein Schullehrer, mein Großvater mütterlicherseits, brachte eines Tages eine Fabriksgeige heim. Sie war maschinell hergestellt. Sie war wahrscheinlich, wenn ich sie heute sehen würde, ein ziemlich ordinäres Instrument. Aber er sagte zu mir, und ich war damals 3 oder 4 Jahre alt, schau mal her, das ist eine Geige. Dann öffnete er diesen Pappkartonkasten und da lag dieses schimmernde, braunrote Instrument mit diesem wunderbaren Geruch von Kolophonium und Lack eines frischen Instruments. Und ich stand angeblich ganz stumm und dann war ich für den Rest des Lebens gefangen.
Sie waren für den Rest des Lebens gefangen und man muss noch dazu sagen, Sie gingen da nicht gleich zu einem besonders ausgesuchten Geigenlehrer?
Ja, mein Anfang war relativ bescheiden. Wir wohnten ja während der Kriegszeit im Grenzgebiet und der, der als Lehrer zur Verfügung stand, war ein Schuster, der nebenher auch Geige spielte und mich nahm und mir sagte, dass man die Geige in die linke und den Bogen in die rechte Hand nimmt und von da an ging es langsam aufwärts.
So aufwärts, dass Sie immerhin viel später im Grazer Philharmonischen Orchester mitspielten.
Ja, allerdings als Zuzüger während meines Studiums und dann später in Wien in einem anderen Orchester während meiner Assistentenzeit. Das heißt, ich wurde angerufen, im letzten Moment mitzuhelfen, wenn ein Geiger fehlte. Und da spielte dann natürlich, wie sich für einen Zuzüger gehört, ganz hinten. Aber es waren großartige Momente, denn das war die Zeit, in der große Dirigenten noch nicht diese ungeheuren Stars waren, die sie heute im internationalen Musikgeschäft sind. In Graz dirigierte damals der aus Graz stammende Dirigent Karl Böhm und der Celibidache Bidake und der Karajan. Das waren unglaubliche Erlebnisse.
Und Ihr Verhältnis heute zur Geige?
Ist das einer gewissen melancholischen Liebe? Denn eine Geige ist ein sehr anspruchsvoller Partner, nicht sehr mild mit dem Alter. Den Ton eines Geigers, ebenso wie der eines Tenors, wird mit dem Alter eher etwas schwachbrüstig und eine Spur wimmern, zumindest bei den meisten. Ich spiele noch sehr gerne Geige. Wir spielen zu Hause auch gelegentlich privat Kammermusik. Meine Frau spielt auch mit. Nebenbei meine einzige Chance, bei mir zu Hause die erste Geige zu spielen. Und das große Glück war, dass eine unserer Töchter, dann Camilla Schatz, eine Berufsgeigerin geworden ist, die dann eine große Laufbahn gemacht hat und von allem Anfang an nicht bei einem Schuster, sondern bei ganz großen Pädagogen lernen durfte.
Sehr mit Ihrer Tochter, die Sie gerade erwähnt haben. Sie haben ja 3 Kinder, aber Ihre jüngste Tochter hat ja auch mit dem 2. Musikwunsch zu tun.
Deswegen habe ich hier ein Stück ausgewählt, das vor kurzem am Resonanzenfestival in St. Moritz im Hotel Laudinella aufgenommen wurde. Dieses Festival wurde von unserer Tochter Camilla Schatz und dem russisch-deutschen Cellisten Emil Rofner gegründet und wird auch heute noch von ihnen geleitet und hatte eben sein 10-jähriges Jubiläum. Und da wurde eine Barockoper aufgeführt, da kamen international Solisten. Und unter anderem spielten die Musiker das Klaviertrio in D-Moll von Peter Ilyich Tschaikowski, einer der ganz großen Werke dieses russischen Klassikers. Bevor ich diese Aufnahme jetzt vorspielen lasse, möchte ich erwähnen, eine kleine lustige Geschichte. Diese Aufnahme wurde von dem legendären und wunderbaren Schweizer Tontechniker Jörg Jecklin gemacht, der vor dem Konzert mit großer Sorgfalt und großer Kompetenz die Mikrofone platzierte. Dann kamen aber die Musiker aufs Podium, also unsere Tochter, Herr Rofner, und ein brillanter russischer Cellist, Stanislav Judenich, und der fand, dass ein Mikrofon stört ihn irgendwie. Und er schob es einfach weg und irgendwie ins Klavier hinein. Und dann wurde die Aufnahme gewaltig klavierlastig, was wahrscheinlich Herrn Jecklin sehr gestört hat. Aber ich habe hier ein Stück ausgewählt, in dem das Klavier weniger zu sagen hat als sonst, sodass man diese beiden Streicher wunderbar die russische Seele Peter Ilyich Tschaikowskis spielen hört.
Es ist vielleicht ein wenig brutal, die Musik abzuklemmen, Gottfried Schatz, aber sonst kommen wir gar nicht mehr zu unserem Gespräch. In Musik für einen Gast erzählen Sie über Ihr Leben als Wissenschaftler, was Ihnen die Musik bedeutet und auch über Ihr Schreiben. Und wir hatten gerade das Buch Feuersucher. Sie haben aber auch Jenseits der Gene und Zaubergarten Biologie geschrieben. Weitere Titel, denen man deutlich anmerkt, dass Sie ja vermitteln wollen, uns Laien, was die Naturwissenschaften zu bieten haben. Sie gehören zu den herausragenden Biochemikern unserer Zeit. Als solcher waren Sie unter anderem 10 Jahre in den USA. Sie präsidierten den Schweizerischen Wissenschaftsrat. Mit unzähligen Preisen wurden Sie geehrt. Und eben, Sie sind gleichzeitig davon beseelt, die Naturwissenschaften zum Sprechen zu bringen. Wie kommt das?
Mir lag es nicht so sehr daran, ein populärwissenschaftliche Artikel zu schreiben. Solche Artikel sind wichtig, aber es gibt deren sehr viele. Und sie sind nicht geeignet, die Herzen der Menschen zu öffnen. Diese populärwissenschaftlichen Artikel richten sich an den Verstand, an das Großhirn, wenn Sie so wollen. Und mir scheint, dass die Zuneigung und das Interesse eines Menschen durch viel ältere Teile des Gehirns, das Stammhirn, angeregt werden müssen. Das heißt durch Gefühle, durch Emotionen. Und ich versuchte deshalb in diesen Essays zu zeigen, wie die neuen Erkenntnisse der Biologie unser Bild des Menschen, des Universums, unseres Seins wesentlich prägen und wie sie emotionelle, spannende Kraft haben. Wir Wissenschaftler sind genauso egozentrisch, intuitiv, wenn Sie so wollen, ein bisschen verrückt wie Künstler. Nur gesteht man das uns nicht zu und deswegen sind wir vielen Menschen so fremd.
Sie sind ja Naturwissenschaftler und Essays, die eben teilweise in Büchern auch zusammengefasst sind, die Sie schreiben in der NZZ, und als einer der letzten Essays schrieben Sie über die Bedrohungen, denen die Naturwissenschaften heute ausgesetzt seien, was erstmal wundert, denn eigentlich haben die ja total die Nase vorn.
Wir haben die Nase vorn in vielen Dingen, wie Sie richtig sagen, und dem kann ich nur Zustimmung geben. Wir laufen aber in Gefahr, durch unsere Spezialisierung die gemeinsame Sprache zu verlieren. Die Naturwissenschaften sind ja deshalb zur, wie ich meine, größten und stärksten philosophischen Kraft des 20. Jahrhunderts geworden, weil diese verschiedenen Einzelfächer, diese Briefmarkensammelaktivitäten wie Zoologie, Botanik, Mikrobiologie und so weiter plötzlich zu einer einzigen großen Wissenschaft verschmolzen sind, weil wir erkannt haben, dass das Leben eine Einheit bildet, dass die lebendige Materie zwischen einer Hefezelle, einer Pflanze und mir selbst ziemlich ähnlich ist, sodass wir plötzlich die Natur als Ganzes sehen können. Damit hat die Naturwissenschaft eine sehr große philosophische Kraft entwickeln können. Heute gehen wir so ins Detail und wissen so viel über neue Dinge und müssen deshalb so viele Fachausdrücke prägen, die wir dann liebevoll pflegen, dass wir uns nicht mehr gegenseitig verstehen. Selbst wenn wir alle Biologen sind, kann ein Zellbiologe und ein Immunologe oft nicht miteinander diskutieren, weil jeder eigene Fachausdrücke verwendet. Und mir scheint es sehr wichtig, diese babylonische Sprachverwirrung zu bekämpfen und unsere Studenten anzuhalten, klar und einfach und durchsichtig zu sprechen.
Gottfried Schatz, Sie haben gesagt, wie viel sich gleicht, wie ähnlich wir zum Beispiel einer Hefezelle sind. Und das finde ich jetzt doch etwas befremdend.
Das ist schockierend und das freut mich, denn das ist zum Teil auch das Ziel meiner Bücher, plötzlich Dinge aufzuzeigen, die zunächst schockieren oder befremden oder zum Nachdenken anregen. Tatsächlich ist es so, dass die Konstruktion des Lebens ziemlich einheitlich ist. Sie wissen ja bereits, man könnte ein Gen aus einem Menschen nehmen und eine Hefezelle einpflanzen und das Gen wird dort getreulich seine Aufgabe erfüllen, weil die Sprache der Gene bei allen Lebewesen praktisch identisch ist. Das zeigt ja schon, dass wir alle von einem einzigen Lebewesen abstammen. Es hat auch gezeigt, zum Beispiel, dass in der Krebsforschung die großen Durchbrüche, die letztlich zu einem teilweisen Sieg über viele Krebsformen geführt haben, durch Forschungen an Hefezellen, an Fliegen und an Würmern gemacht wurden, weil man mit diesen einfachen Lebewesen sehr viel eindeutigere und natürlich auch ethisch viel einfacher vertretbare Experimente machen kann als an einem Menschen. Und gerade solche Versuche wurden uns immer vorgehalten. Politiker, die das finanziert haben, haben uns vorgeworfen, dass wir exotische, sinnlose Experimente machen. Man soll doch den Krebs am Menschen heilen und nicht an Würmern und Fliegen. Aber letztlich wird, wenn es je zu einer Heilung gewisser Krebsformen kommt, das zurückgehen auf Experimente an Hefezellen, an Würmern und an Fliegen.
Sie haben die Gene erwähnt und ich komme jetzt auch nicht umrum, weil das ist ja jetzt auch schon immer wieder eine Diskussion, die mal in die eine oder andere Richtung kippt. Und zwar ist es die Frage, was prägt uns, unser Erbenmaterial oder die Umwelt? Natürlich sagt man heute ordentlicherweise, es wird wohl schon beides sein. Aber es gibt noch einen Punkt dazu, den Sie mit berücksichtigen.
Ich kann das, was Sie richtigerweise gesagt haben, erweitern und präzisieren. Dass wir ein Produkt von Genen und von Umwelt sind, ist seit langem unbestritten. Aber heute wissen wir, wie die Umwelt uns prägt. Und das Erstaunliche daran ist, dass es sich gezeigt hat, dass die Umwelt und wir selbst durch unseren Lebenswandel uns einige unserer Gene chemisch verändern können, sodass diese Veränderungen in einigen Fällen sogar an die Kinder und Enkelkinder weitergegeben werden können. Das heißt, im Gegensatz zur Schulmeinung, die wir alle noch im Gymnasium oder sonst in der Schule gelernt haben, ist es möglich, während seiner Lebenszeit erworbene Eigenschaften zu vererben. Und das bedeutet letztlich, dass jeder, zumindest zum Teil, für seine eigenen Gene verantwortlich ist. Und das ist eine ungeheure Aussage von nicht abzuschätzender philosophischer, juristischer, legaler und menschlicher Bedeutung. Ich finde das eine sehr inspirierende Botschaft, dass wir eben nicht Sklaven unserer Gene sind. Die Gene bestimmen die Grenzen dessen, was wir sein könnten. Aber unsere Umwelt und wir selbst bestimmen dann, was wir dann letztlich werden.
Sie, Gottfried Schatz, haben jetzt schon mehrfach auch anklingen lassen, dass das, was Sie herausfinden oder was Sie bedenken, auch was mit Philosophie zu tun hat. Und das ist ja nun traditionell eine Geisteswissenschaft. Worauf ich hinaus möchte, ist die Naturwissenschaften, wie ich schon sagte, die Nase vorn, die Geisteswissenschaften hinken heftig hinterher, haben es heute wirklich schwer. Was halten Sie eigentlich davon? Denn bei den Naturwissenschaften würde nie jemand nach den Nutzen fragen. Die sind per se legitimiert. Aber die Geisteswissenschaften, die sind so momentan so wie die ganz, ganz armen Verwandten, die irgendwie mit durchgelaufenen Sohlen immer ganz mies angeguckt werden und des Geldes nicht würdig sind, die Wissenschaft in sie investiert.
Das ist eine wichtige Sache, aber Sie haben jetzt mein Blut zum Kochen gebracht, indem Sie sagten, dass die Naturwissenschaften ein bisschen in die Philosophie gehen. Wir sind Philosophie. Ich bin, möchte ich jetzt ganz stark betonen, mit großer Leidenschaft, ein Doktor der Philosophie. Und ich bin auf dieses Phil in meinem Doktor Phil sehr stolz. Denn die Philosophie im Westen hat begonnen mit Naturwissenschaft. Die Vorsokratiker, die ja unsere westliche Philosophie eingeläutet haben, haben sich letztlich mit Fragen befasst, ist die Welt rund, ist sie flach, was sind die Sterne? Wir sind die fernen und stolzen Nachfahren dieser Vorsokratiker. Dann später hat sich die Philosophie irgendwie selbstständig gemacht und nicht zu ihrem Vorteil. Und das hat dazu geführt, dass heute Geistes- und Naturwissenschaften, ich sage lieber sogenannte Geistes- und sogenannte Naturwissenschaften, sich, wie Sie richtig sagen, argwöhnisch beäugen und die Geisteswissenschaften aus einem völlig falschen Scham- oder Unsicherheitsgefühl sich bedrängt fühlen. Die wirklich großen Probleme unserer Gesellschaft sind soziale und politische Probleme, die mit Naturwissenschaft allein nicht zu lösen sind. Das heißt, wir brauchen eine ganz starke, wichtige Geisteswissenschaft. Für jeden denkenden Menschen müsste sich die Geisteswissenschaft überhaupt nicht legitimieren. Die Gefahr ist nur, dass sich einige Bereiche der Geisteswissenschaft, ich denke zum Beispiel an die Soziologie, mit Fragen zum Teil befassen, die für den Durchschnittsmenschen nicht relevant sind. Und dass sich die Psychologie, die ich ebenfalls hochschätze, jetzt als kleiner Bruder der Naturwissenschaft etablieren will und zeigen will, dass auch sie naturwissenschaftlich arbeiten kann, das ist keine echte Partnerschaft. Wir Naturwissenschaftler brauchen letztlich eine starke, originelle und kreative Geisteswissenschaft, die uns letztlich helfen wird, die immer abstrakter werdenden Entdeckungen unserer Forschung zu kommunizieren, sie verständlich zu machen und deren Bedeutung für unser Menschenbild aufzuzeigen und zu reflektieren.
Oh, wenn Sie das jetzt so sagen, Gottfried Schatz, Sie haben ja vorhin gesagt, ich habe Ihr Blut zum Kochen gebracht. Jetzt könnten Sie aber auch das Blut der Geisteswissenschaftler zum Kochen bringen, denn die können sagen, aha, dann sind wir nur noch die Dolmetscher für die Naturwissenschaften.
Das wird immer wieder gesagt, aber ich sehe das überhaupt nicht so. Wir alle versuchen, die Welt zu verstehen und wir Naturwissenschaftler momentan fördern eine Fülle von Fakten zutage über die materielle Welt. Wir haben nie Zeit und auch nicht das Talent, diese Entdeckungen zu deuten. Umgekehrt, wenn Geisteswissenschaften von Begriffen reden wie Freiheit des Willens oder Menschenwürde, Beziehung des Menschen zu Tieren, Würde eines Kindes, dann müssen wir Naturwissenschaftler helfen, diesen Gedanken konkrete Fakten zur Verfügung zu stellen, damit sie nicht 2 Meter über dem Boden sind. Wir müssen uns beide helfen.
Was sagen Sie zum Vorwurf, es werde heute alles so biologistisch gelöst, einfach weil man es da so materialisieren kann, wenn man es so nur psychologisch oder philosophisch oder soziologisch anguckt, dann hat es so keine Füßchen, auf denen es steht. Aber wenn Sie sagen, da ist sowas und das können wir auch sehen und zeigen, dann ist es erst glaubwürdig.
Ich glaube, man muss es mit beiden Augen sehen. Wenn man es nur mit einem Auge sieht, hat man keine Tiefen, hat man keine Perspektive und wird die wahre Natur der Dinge nie erkennen. Selbst die 2 Augen, wenn wir Natur- und Geisteswissenschaften jeweils als ein Auge bezeichnen, genügen bei weitem nicht, um uns die Welt zu deuten. Das meiste an der Welt verstehen wir heute nicht und werden es wahrscheinlich auch nie verstehen, weil unser Gehirn unvollständig ist und noch jung. Wir müssen beide bescheiden sein und Arroganz gibt es auf beiden Seiten. Ich glaube, wir sollten unser Ego zurücknehmen und versuchen, das, was wir finden und was wir denken, in einer möglichst einfachen, bescheidenen Sprache zu kommunizieren.
Da kann man jetzt wirklich drüber nachdenken mit Ihrem nächsten Musikwunsch.
Ich habe hier vielleicht etwas Trauriges, aber doch Sehnsüchtiges gewählt, ein Streichquartett von Dmitri Schostakowitsch, in dem er für mich schwirrende Geister über einem Friedhof praktisch darzustellen versucht. Er hat dieses Quartett geschrieben nach einem Besuch in Dresden, nach dem Krieg, erschüttert von dem Leid der vielen Menschen, die dort umgekommen sind, obwohl natürlich Schostakowitsch aus einem Land kam, das noch viel mehr Leid erlitten hat. Und dieses Streichquartett habe ich zum ersten Mal in Australien gehört, auf einer Kongressreise. Ich war sehr einsam in einem Hotel und das spielte zu meinem großen Glück, was ja selten ist dort in Australien im Radio, das Radio, dieses Streichquartett. Und das klang mir dann während meines ganzen langen Fluges zurück in die Heimat nach. Es wird vom Borodin-Quartett gespielt, einem der legendären Quartette aus der Sowjetzeit.
Gottfried Schatz, Sie haben vorhin auch von der Arroganz der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesprochen, auf beiden Seiten, den Geistes- und den Naturwissenschaften. Sie präsidierten den Schweizerischen Wissenschaftsrat und das war ja wahrscheinlich auch eine Position, in der Sie sich über solche Sachen Gedanken gemacht haben. Aber nicht nur darüber, sondern auch, und das haben Sie in dem Artikel, den ich schon erwähnt hatte, über die Bedrohungen, denen die Naturwissenschaften ausgesetzt seien, da haben Sie eben auch geschrieben, es herrsche viel zu viel Konkurrenzdenken. Der Wettstreit der Besten verkomme zum Wettstreit der Lautesten.
Das stimmt leider. Denn die Zahl der Naturwissenschaftler hat ebenso super exponentiell zugenommen wie die Menge des Wissens, der Fakten und der Erkenntnisse. Man hat geschätzt, dass das Wissen und die Fakten sich seit der Mitte des 20. Jahrhunderts hyperbolisch vermehrt haben und dass theoretisch, wenn das so weitergeht, der Wissenszuwachs der Menschheit irgendwann in der Mitte dieses Jahrhunderts ins Unendliche explodiert. Das heißt, dass in jeder Sekunde mehr Wissen generiert wird als in der ganzen Menschheitsgeschichte zuvor, was natürlich nicht möglich ist. Und jetzt sind wir in der Phase, wo irgendwie eine Entscheidung kommen muss. Es ist nicht mehr möglich für Wissenschaftler, ihre Experimente einfach zu publizieren, weil keine Zeitschrift in der Lage ist, alles das zu drucken. Und jetzt gibt es einen riesigen Kampf, die eigenen Ergebnisse in einer möglichst prominenten Zeitschrift zu publizieren, wobei diese prominenten Zeitschriften mehr als 90% der eingereichten Arbeiten ablehnen, obwohl diese oft ausgezeichnet sind. Aber sie sind nicht hot, sie sind nicht spannend genug für eine größere Öffentlichkeit. Und das bewirkt natürlich ein riesiges Konkurrenzdenken und eine Verunsicherung der Wissenschaftler und bedroht das Gemeinschaftsgefühl der Wissenschaftler. Denn Wissenschaft ist ja letztlich eine Gemeinschaftstätigkeit, die sich über Generationen hinweg erstreckt.
Was mich dazu führt, dass Sie auch mal gesagt haben, Gottfried Schatz, dass Arbeit und Freundschaft gerade in der Biologie besonders wichtig seien.
Ja, das stimmt. Und das, ich würde behaupten, dass dies fast für die meisten wirklich kreativen Bereiche zutrifft. Die Biologie ist eine relativ junge und deshalb auch sehr international geprägte Wissenschaft, viel weniger konservativ als die klassische Chemie zum Beispiel. Und die Menschen, die aus der ganzen Welt in Labors zusammenkommen, die gewöhnlich sich nicht durch besonders gute Kleidung auszeichnen oder sehr neue, elegante Autos. Diese Menschen arbeiten oft unter sehr intensiven Bedingungen über Jahre hinweg in einem kleinen Laboratorium zusammen. Und es wäre ja ein Wunder, wenn dabei nicht enge Freundschaften entstünden mit großen Katastrophen, wenn nach einem Jahr sich plötzlich zeigt, dass die ganze Arbeit umsonst gewesen war, weil ein anderer es zuerst publiziert hat oder weil die Experimente nicht das gebracht haben, was man gehofft hat. Dann weint man miteinander und man trinkt auch Champagner miteinander, wenn es gut geht.
Womit hat es zu tun, dass die Biologen so ein bisschen, also wie soll ich mal sagen, jetzt nicht von der Eleganz der Ökonomen oder Juristen sich auszeichnen?
Ja, ich sehe das oft, wenn ich, was öfter geschieht, ich die Abschlussrede bei der Verleihung von Diplomen oder Doktoraten an Universitäten halten darf. Wenn dann die verschiedenen jungen, frischgebackenen Doktoren aufs Podium steigen, dann gibt es eine ganz klare Stufenleiter. Am elegantesten und perfektesten gekleidet sind die Wirtschaftswissenschaftler. Dann kommen die Juristen, dann die Chemiker, die immer noch sehr perfekt gekleidet sind. Bei den Biologen wird es schon ziemlich schlecht. Da sind Krawatten selten und Blue Jeans schon häufig. Und wenn wir gar dann zu den theoretischen Physikern oder den Umweltwissenschaftlern kommen, dann dominieren die Sandalen und zum Teil sogar die löchrigen Blue Jeans. Und ich finde das ganz wunderbar, weil es zeigt das breite Spektrum der Wissenschaft und die Toleranz, die letztlich auch die heutigen Universitäten entwickelt haben, dass man da nicht im Frack oder im eleganten, neuesten Kleid auf die Bühne gehen muss.
Es geht um Inhalte. Und bei den Inhalten frage ich mich jetzt gerade im Bereich auch der Biologie, gibt es da nicht auch Schwierigkeiten? Was erforschen wir da und was machen die Menschen daraus? Es ist ja nicht immer alles Gold, was sie da herausfinden für Gesellschaften.
Ja, wenn sie eine wirklich gute Forschung betreiben, wissen sie meistens nicht, was am Ende herauskommt. Denn wenn sie dies von vornherein wüssten, wäre ihre Forschung ja nicht innovativ. Und deswegen ist jede gute Forschung eine Reise, eine Expedition in die unbekannte Wildnis, in der sich die Forschenden oft verlieren, in der sie scheitern, in der sie sehr viel Mut beweisen müssen. Das müssen wir akzeptieren, das muss aber auch die Gesellschaft akzeptieren, die uns die Basis für diese Forschungen zur Verfügung stellt. Denn nur wenn wir solche Expeditionen unternehmen, können wir etwas finden, was neu ist. Und alles Neue ist letztlich irgendwie für die Gesellschaft von großem Nutzen. Aber die Anwendung dieses geschaffenen und erworbenen Wissens muss dann letztlich von der demokratischen Gesellschaft, die die Forschung finanziert hat, bestimmt werden. Und hier müssen wir Forscher uns bescheiden und demokratisch in den Prozess einbeziehen, mitargumentieren, warum gewisse Ergebnisse angewendet werden sollten. Aber letztlich muss das die Politik entscheiden. Wobei ich natürlich nur hoffen kann, dass diese Politik genug von Wissenschaft versteht, um vernünftige Entscheide zu fällen. Und hier möchte ich jetzt behaupten, dass in den meisten demokratischen Gesellschaften Europas die politische Führung von Wissenschaft sehr wenig versteht und deswegen auch sehr schlechte und kurzfristige Entscheidungen fällt.
Jetzt könnte man schon wieder den Kreis ein bisschen schließen von all dem, was Sie bisher gesagt haben, Gottfried Schatz, demokratische Gesellschaft verständlich machen, worum es in der Wissenschaft geht. Denn die Wissenschaft oder die wissenschaftliche Arbeit kostet ja auch viel Geld, diese Gesellschaft. Das ist ja auch ein Grund, warum Sie sich bemühen, einem breiteren Klientel verständlich zu machen in Ihren Büchern, in Ihren Essays, was Sie da eigentlich tun.
Vor allem wir Naturwissenschaftler haben hier eine Bringschuld, der wir bisher nicht gerecht geworden sind. Unsere Forschung ist ja viel teurer gewöhnlich als die Forschung der Geisteswissenschaften. Deswegen haben wir uns mehr als die Geisteswissenschaften hier schuldig gemacht. Wir müssen erklären den Menschen, die unsere Forschung finanzieren, warum wir das machen, was dabei herauskommt. Deswegen haben wir, als ich den Wissenschafts- und Technologierat der Schweiz geleitet habe, der Bundesrat vorgeschlagen, dass das Pflichtenheft eines Universitätsprofessors nicht nur wie bisher zwei Aufgaben, nämlich Lehre und Forschung, beinhalten soll, sondern auch eine dritte Aufgabe, die Verpflichtung zur Öffentlichkeitsarbeit.
Gleichzeitig finden Sie aber auch, dass man nicht unbedingt als Universität, wie es ja heute öfter der Fall ist, stolz sein sollte, wenn man wieder 1000 Studenten mehr hat. Also die Masse macht es in Ihren Augen gar nicht.
Die Masse macht es in meinen Augen sehr viel schlechter und ruiniert unsere Universitäten. Ich glaube, wir leiden hier alle unter dem, was man zumindest in Österreich Universitäts- oder Akademikerfimmel nennt. Man möchte unbedingt, dass das eigene Kind einen Doktorgrad hat und, oder zumindest an die Universität geht. Und das hat mit wirklicher Bildung eigentlich nichts zu tun.
Weg von den Wissenschaften, Gottfried Schatz, in unserem letzten Gesprächsteil, den wir jetzt mit Musik einleiten.
Was jetzt kommt, kann ich nur mit sehr großer Ehrfurcht beschreiben. Es ist ein Satz aus einem Beethoven-Streichquartett, Opus 59, Nummer 3. Ein Satz, er heißt offiziell Andante con moto, quasi Allegretto, der für mich all die Farben wiedergibt, die das Leben bereithalten kann. Ich denke hier immer an ein Bild im Basler Kunstmuseum, wo ein Bild von Holbein hängt, wo er seine Frau malt. Und in ihrem Gesicht sieht man Schmerz, Freude, eine gewisse Frustration oder eine Abgeklärtheit, alles zusammen. Und in diesem Werk hier finde ich diese Vielfalt, diese schillernden Farben des Lebens ganz wunderbar wiedergegeben.
Gottfried Schatz, in der Familie, da ändert sich ja jetzt gerade was bei Ihnen als Großvater.
Ja, das ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Wir Wissenschaftler haben ja alle ein schlechtes Gewissen, weil wir während unserer Tätigkeit uns viel zu wenig um unsere Kinder kümmern konnten, natürlich auch um unsere Frauen. Aber jetzt kommen diese Enkelkinder und man hat eine zweite Chance. Und man kann diese Kinder beobachten, wie sie sich entwickeln, mit viel mehr Ruhe und Aufmerksamkeit, als dies vorher der Fall war. Man kann sie nach Strich und Faden verwöhnen, weil das ist unser Privileg. Und man kann sie, wenn sie dann wirklich ganz garstig sind, den Eltern wieder zurückgeben. Und das ist eine wunderbare Situation, eine der vielen schönen Situationen des Alters. Ich möchte hier betonen, dass man sehr viel zu Recht diskutiert über die Schwierigkeiten des Alters, die Vereinsamung, die Krankheiten, das Unvermögen, viele Dinge zu tun, das Aufgeben von Sachen. Es wird ganz selten darüber gesprochen, über die Vorteile des Alters. Und diese Lebensphase ist, wenn man sie, glaube ich, mit dem richtigen Esprit angeht und wenn man auch ein bisschen Glück hat, weil das gehört dazu, kann eine der schönsten des Lebens sein für jeden, der Freiheit lebt.
Wir schließen jetzt gerade den Kreis. Wir begannen mit der Schönheit des Alters und wir beenden unser Gespräch auch mit der Schönheit des Alters.
Diese neue Lebensphase, ich möchte das betonen, mit einer ganz kleinen Anekdote, begann schon kurz vor meiner vorzeitigen Emeritierung. als mich meine Frau mal abholte vom Laboratorium an einem Freitagabend und ich voll in meiner Arbeit war und eigentlich nicht auf ihre Fragen antwortete, weil ich noch an mein Experiment dachte. Und dann sagte sie zu mir, geh doch, es ist ja jetzt Feierabend. Und plötzlich wurde mir bewusst, ich wusste gar nicht, was Feierabend war. Das klang so verlockend wie ein ferner Kontinent. Und dann begann ich, meine Zeit anders zu sehen. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt in meiner Entscheidung, vorzeitig zurückzutreten und ein anderes Leben zu versuchen.
Also da hat dieses Wort Feierabend bei Ihnen mal so richtig was ausgelöst.
Feierabend ist was sehr Schönes. Ich habe das gelernt inzwischen.
Wobei man sagen muss, Sie reisen ja immer noch ziemlich viel herum.
Nicht mehr so viel wie früher. Ich war dauernd interkontinental im Flugzeug und habe das eigentlich sehr gut vertragen. Aber jetzt versuche ich nur, über kurze Distanzen zu reisen. Also wenn ich zum Beispiel nach St. Gallen mit dem Zug fahre, dann kriege ich fast schon einen Jetlag.
Etwas, was im Alter fast unverzichtbar ist, wenn man dann das Glück hat, dass es noch so ist, ist, dass man mit seinem, man nennt es Partner, aber irgendwie finde ich, passt das Wort auch nicht richtig, also mit dem Menschen, mit dem man das ganze Leben verbracht hat, noch möglichst zusammen sein kann. Das ist in Ihrem Fall Ihre Frau. Und da gibt es so eine Zeile von Rilke, die ich sehr schön gefunden habe, als sie mir davon erzählte. Und ich denke, das wäre ein sehr schöner Abschluss für unser Gespräch, wenn Sie die jetzt auch noch sagen könnten und dann Ihren nächsten Musikwunsch.
Ja, ich kann dieses Zitat nicht wörtlich, aber ich kann es sinngemäß wiedergeben. Das hat mich sehr bewegt. Rilke sagt einmal, Liebe ist, über die Einsamkeit des anderen zu wachen. Und das sagt so ziemlich alles über das Leben und die Partnerschaft aus, was es zu sagen gibt. Jetzt möchte ich aber, weil wir uns in große Höhen, luftige Höhen erhoben haben, uns wieder auf die Erde zurückholen. Und ich möchte mit einer Musik enden, die ähnlich ist der, mit der wir begonnen haben. Nämlich wiederum mit der Musik eines Zigan, eines genialen Musikers, Django Reinhardt, einer der besten Jazzgitarristen, die wahrscheinlich je gelebt haben. Und einem der besten, vielleicht dem besten Jazzgeiger, der je gelebt hat, Stefan Grappelli, die eine absolute virtuose Nummer hinlegen, Running Wild. Und diese Musik zeigt den großen Unterschied zwischen Volksmusik, das erste Stück, das wir hatten, und einem Jazz. Der Jazz erfordert absolute Präzision und Virtuosität, die in der Volksmusik nie eingefordert wird. Dennoch ist diese Musik von einer Dynamik, die einen wirklich vom Stuhl haut. Thank you.
Running Wild mit Django Reinhardt und Stefan Grappelli. Das war der letzte Musikwunsch von Gottfried Schatz. Der Biochemiker und Autor war zu Gast bei Angelika Schett.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.